mich hat es schon mal ganz doll gesegnet, diese Danksagung zu bekommen. Das ist schon mal so der Einstieg in so eine geistliche Welt. Das werdet ihr gleich sehen. Aber bevor ich überhaupt mit dieser Jahreslosungspredigt anfangen darf, möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, Dori und ich, wir renovieren manchmal. Kürzlich haben wir gerade wieder renoviert und ich musste eine Klimmzugsstange abmontieren. Und als ich diese Klimmzugsstange schon montiert hatte, ich habe ganz lange Dübel und Schrauben benutzt, also 200er Länge, hatte ich eine oder zwei Schrauben total zerwürgt, sodass ich mir sagte, die kriegst du nie wieder ab. Und dann war es also soweit, ich musste sie abschrauben. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder du schneidest die Köpfe ab, das ist eine Möglichkeit, bleibt aber die Schraube drin. Oder man betet. Jedenfalls habe ich also gebetet und sage, Herr, die Schraube ist total zerwürgt, ich kriege sie nicht mehr raus. Und dann habe ich einen Hammer genommen und diesen Bit, der Bit ist dieses Teil, womit man die Schraube rausdreht, habe da so voll reingeschlagen und dann löste sich die Schraube Millimeter für Millimeter. Und seitdem sage ich zu Dori, ohne Gott kriege ich nicht mal eine Schraube aus der Wand. Und wenn ich das so sage, dann ist es so für mein Ego natürlich eigentlich schlecht. So, man denkt, nicht mal eine Schraube kriegst du aus der Wand, schaffst du. Aber ich will Gott wirklich bei allem die Ehre geben. Und wie viel mehr könnte ich hier vor euch stehen und eine Predigt halten, vielleicht noch ein paar Worte aneinanderreihen, aber das Herz bewegen, den Heiligen Geist bitten, dass er führt und leitet, schaffe ich nicht. Und ich brauche dafür Gottes Gnade. Und deswegen will ich auf jeden Fall nochmal beten und Gott bitten, dass er mit seinem Heiligen Geist führt und leitet. Vater, ich stehe hier und muss dir sagen, ich kann nichts, aber durch dich kann ich alles. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du diese Worte führst, dass du für jeden das Richtige hast. Ich danke dir, Herr, dass du so gut bist und ich vertraue dir, ich liebe dich und danke dir für die tolle Gelegenheit. Halleluja. Amen. Also das ist ja wunderbar, so eine Predigt zu predigen, wenn der Text schon mal vorgegeben ist, dann hat man diese Phase des Raussuchens hinter sich gebracht und die Jahreslosung steht auch noch im Markus-Evangelium. Und das Markus-Evangelium ist, für diejenigen, die es nicht wissen, ja, das muss einfach passieren, gehört dazu. Das Markus-Evangelium geht unsere gesamte Gemeinde durch gerade. Das ist nämlich der Jüngerschaftskurs Jesu, den er mit seinen Nachfolgern hat. Und Paul und Birol und wie sie alle heißen, predigen jede Woche aus dem Markus-Evangelium. Und die Jahreslosung ist im Markus 9, Vers 24. Und wir wollen aber ja nicht nur so einen Vers rausziehen, sondern kontextuales Lesen betreiben. Das heißt, ein wenig davor und danach noch gehen. Und damit ich es nicht alles vorlesen muss, zitiere ich es einfach aus dem Gedächtnis. Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Berg Tabor. Da hatte Paul drüber gepredigt. Petrus hatte diese geniale Idee, dort Hütten zu bauen, als er gesehen hatte, dass Jesus und Mose und Elia verklärt waren. Und Paul hatte das so cool dargestellt und sagte, manchmal, wenn wir was geistlich Tolles erleben, dann wollen wir das institutionalisieren oder archivieren, behalten. Das geht aber nicht. Wir brauchen jeden Tag neu eine Begegnung mit Gott. Und sprach mich an, das finde ich ganz wichtig, dann kommt Jesus mit seinen Jüngern vom Berg runter und, jetzt schlage ich mal schon mal langsam meine Bibel auf, kommt vom Berg runter und findet seine Jünger in einem Streit vor. Worüber streiten sich die Jünger? mit den Schriftgelehrten, die streiten sich darüber, dass die Jünger, die unten geblieben sind, aus einem Jungen den Dämon nicht austreiben können. Und Jesus reagiert ein wenig unwirsch und sagt: Wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch ertragen? Und da stellt man sich, wenn man das so liest, so eine Frage, sagt er, ja, ist er jetzt unfair, ist er jetzt me Mensch zu menschlich? Aber ich betrachte das einfach, dass er wie so ein Coach ist, der uns einfach so ein bisschen antreibt, der uns pusht und sagt, wie lange wollt ihr jetzt, wie lange muss ich denn jetzt noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen und will uns über das Normalmaß hinausschieben? Der Vater antwortet darauf, ja, wenn es dir möglich ist, dann treibe diesen Dämon aus. Und dann kommt so ein ganz guter, herausfordernder Satz von Jesus, und der sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und wenn wir diesen Satz so auf uns wirken lassen, dann ist es ein Satz, der provoziert. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Ich finde, der könnte entweder in uns Resignation bewirken, dass man sagt, alles ist möglich, ist viel zu groß, oder Aktion. Depression, weil man sich sagt, naja, das ist doch viel, Gott ist viel zu weit, oder Begeisterung. Aufgeben oder anfangen, habe ich mir aufgeschrieben. Und ich möchte mal einen kleinen Schritt zu der Firma geben, wo ich arbeite. Da arbeitet, da hat diese Firma hat gegründet, Reinhold Wirth, ist so ein Visionär. Und seine Mitarbeiter, die, also ich bin ja so ein Mitarbeiter von ihm, die werden immer mit höheren Zahlen gefordert. Er sagt also, ja, die Metallbranche, die ist so ein bisschen unter Abflachung, konjunkturelle Abflachung, aber die Bauwirtschaft, die boomt, also 20 bis 30% mehr Wachstum sind durchaus möglich. Und das sind so diese Energien, diese Visionen von normalen Menschen. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, Napoleon. Napoleon war auch so ein Mensch, der das Angesicht Europas verändert hat, nur durch seine Energie, sag ich mal. Es gibt ein Buch, das heißt Krieg und Frieden. Da wird drin beschrieben, wie die Soldaten durch die Beresina geschwommen sind, nur um den zu beeindrucken. Und es sind einfach Menschen. Aber, und ich möchte das jetzt auch nicht als blasphemisch beschreiben, dass wir vielleicht Menschen mit dem großen, herrlichen Gott vergleichen, der uns motivieren will und der sagen will, alles ist möglich dem, der da glaubt. Aber wir sollen uns davon anstecken und motivieren lassen. Und der Vater, und jetzt komme ich zu der Stelle, der Vater dieses Kindes, der war davon begeistert und angesteckt. Der ist nämlich auf seine Knie gesunken und hat gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der hat sich von Jesus begeistern lassen. Und irgendwie kann ich mit dem Vater mitfühlen. Der stellt sozusagen so einen Zustand dar, der in mir und wahrscheinlich auch in vielen von uns ist. Wir glauben, aber irgendwie ist unser Unglaube auch noch da. Oder unser Glaube ist zu klein. Und wenn man über Glauben nachdenkt oder reden möchte, dann ist es so ein Ozean an Begriffen. Eigentlich ist Glaube unser Leben als Christen. Und deswegen war ich vorhin so begeistert von dem Danksagen. Das ist alles Glauben. Ich möchte jetzt, um uns auch mal intellektuell zu stimulieren, einmal in die Bedeutung des Wortes Glauben aus dem Hebräischen gehen. Eigentlich könnte Aaron uns das noch alles viel besser erklären, aber was ist Glauben im Tanach? Tanach ist das Alte Testament. Glauben steht im Hebräischen immer für eine Beziehung und ist nicht vergleichbar mit dem Wort Vertrauen, was wir verwenden. Also wenn wir über Glauben sprechen, dann ist das hebräische Glauben nicht identisch damit, weil eine Vertrauensbeziehung nicht unbedingt durch das Wort Vertrauen, also eine Beziehung wird nicht durch Vertrauen aufgebaut. Alle Begriffe der hebräischen Wortfamilie, die zu Glauben gehören, lassen sich mit Festigkeit umschreiben. Jetzt kommt ein ganz toller Satz, der mich gesegnet hat. Glaube ist im Tanach eine Eigenschaft Gottes und die Bedeutung des Wortes Fels entspricht seinem Namen. Ich möchte nochmal, weil der so ein bisschen sperrig ist, der Satz, wiederholen. Glaube ist im Tanach, also Alten Testament, eine Eigenschaft Gottes. Und die Bedeutung des Wortes Fels, also Festigkeit, entspricht seinem Namen. Also Gott heißt Fels. Und im Hebräischen wird, komme ich gleich zu, ganz oft als Glauben genannt. Jesus und auch Paulus haben ganz oft vom Glauben Gottes gesprochen. Jetzt komme ich noch mal zum 2. Mose 17. Da steht, dass die Geschichte, wo das Volk Israel gegen die Amalekiter gekämpft hat. Und in unserer deutschen Übersetzung steht, aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen die beiden einen Stein, legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Arme erhoben, bis die Sonne unterging. Und in der hebräischen Bibel steht, und seine Arme blieben erhoben, und seine Arme blieben glauben, bis die Sonne untergeht. Das finde ich beachtlich, weil es für Stärke steht. Es gibt einen israelischen oder hebräischen Duden, vielleicht kennt ihn mein Vater, Avraham Efshosham heißt der, AES, das ist das Standardwerk, wie so ein Webster's. Und da wird Glauben definiert als eine Beziehung, die man zu jemandem hat, an dem man glaubt. Und was bedeutet der Begriff Beziehung? Beziehung bedeutet, dass Gott an unserem Glauben beteiligt ist. Und weil wir ja heute keine Kinderstunde haben, möchte ich mal so ein kleines praktisches Beispiel bringen. Die Kinder sind ja sozusagen bei uns. Glaube an etwas. Oder was Glaube für einen bewirken kann. Und zwar, kennst du eigentlich Noah Reinhold Messner? Ist ein Bergsteiger. Juni hat die Story schon erzählt, deswegen wüsste der jetzt alles. Also der Reinhold Messner hat alle Berge dieser Welt, also zumindest die großen, bestiegen. Und dann behauptet er, dass irgendwo im Himalaya ihm der Yeti begegnet ist. Und seitdem Reinhold Messner sagt, der Yeti ist ihm begegnet, glauben ganz viele Leute an den Yeti. Aber das bewirkt überhaupt ja nicht, ob die an den Yeti glauben oder nicht. Aber wenn man glaubt, was daran glaubt, was der Glaube für einen tun kann, dann ist der Glaube an eine Spalttablette viel besser. Weil wenn ich an so eine Spalte, das ist jetzt nicht theologisch irgendwie das Kinderstunde, ja, was die Spalttablette für einen tun kann, da glaube ich etwas, das für mich was bewirkt und so soll unser Glaube an Gott sein. Gott tut etwas für mich. Jetzt wieder zurück aus der Kinderstunde in den normalen Alltag. Wir sollen auf keinen Fall die Einhaltung eines Prinzips oder eines kosmischen Gesetzes bewirken, weil wenn wir nicht Gott vertrauen, dann ist es Selbsthilfe oder positives Denken. Das ist also ganz wichtig. Wenn wir glauben, sollen wir an Gott glauben. Nochmal ganz kurz zum Hebräischen, also zwischen Glauben und Vertrauen. Das wird im Hebrä Die hebräische Version ist viel schwächer im Vertrauensbereich. Es gibt auch Verse, wo ich gleich nochmal ganz kurz drauf komme. Und wenn über Glauben gesprochen wird, dann ist die sogenannte Hilfe- oder Kausativform die viel stärkere. Ein paar kleine Beispiele. Psalm 2, Vers 12: Wohl allen, die auf ihn, den Herrn, vertrauen. Psalm 118: Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht zu verlassen auf Menschen. Oder im 2. Könige steht: Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels. Hiskia war derjenige. Wenn man vom Glauben Gottes spricht, dann können wir im Deutschen diesen Glauben gar nicht so darstellen, weil uns die Worte dafür fehlen. Wenn die vom Glauben Gottes sprechen, die Hebräer, dann benutzen wir immer das Wort Wahrheit oder Treue. Ich möchte jetzt, und jetzt segnet mich gleich, ich hoffe, ihr findet es nicht zu trocken. Im Psalm 119 steht: Dein Glauben währet für und für. Du hast die Erde gegründet und sie bleibt stehen. Herr, deine Güte reicht so weit wie der Himmel ist und dein Glauben so weit wie die Wolken gehen. Oder Vers 88, Psalm 88: Wird man im Grabe erzählen, deine Güte und deinen Glauben bei den Toten? Ich finde, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Gott Fels ist und Glauben, dann spürt man da schon eine Kraft. Den dritten Teil, den möchte ich nennen, warum glauben. Und vorhin hatte ich ja gesagt, als wir diese Danke gesagt haben, dass das schon, dass das eigentlich sehr, sehr gut ist, weil in der Bibel oder im christlichen Leben ist das Unsichtbare viel realer, wichtiger als das Sichtbare. Alles, was unsichtbar ist, wird durch Glauben in das Sichtbare transferiert. Ich habe dazu einen coolen Vergleich gehört. Man muss sich das vorstellen wie so zwei Wasserpole. Du hast einen Wasserpool, der unsichtbar ist, und durch Glauben bringst du das in den sichtbaren Bereich. Wenn Menschen über das Evangelium nachdenken oder sprechen, so ganz normale Atheisten, dann denken die, Christentum ist christliche Werte oder ich muss besonders gut sein und mich anständig benehmen und das ist dann das Christentum. Aber wisst ihr, beim Christentum oder beim Glauben geht es immer um das Unmögliche. Das ist eigentlich total krass. Und deswegen, wenn Jesus sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt, dann ist es die Wahrheit. Wir können nur das Unmögliche machen durch Gott. Das sind so, also mich hat das ganz doll in der Vorbereitung schon gesehen und ich hoffe, oder ich kann die Worte so klar rüberbringen, dass das euch erreicht. Im Hebräer 11, Vers 6 steht ja: Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und um ehrlich zu sein, wenn ich diese Verse gelesen habe, dann habe ich mich immer gefragt, ist mein Glaube überhaupt ausreichend, um Gott zu gefallen? Aber ja, weil ohne Glauben funktioniert Nichts. Wir sind ständig im Glaubensbereich. Und Hebräer 11, Vers 1, der spricht ja davon, dass aus welcher Substanz der was Glaube ist, die Definition, die biblische Definition, was Glaube ist. Und die englische Übersetzung, die sagt ja, Faith is a substance. Glaube ist eine Substanz. An ein Nichtzweifeln, an dem, was man nicht sieht, und ein Überzeugtsein davon. Und ich frage mich, was ist diese Substanz des Glaubens? Und da habe ich eine ganz tolle Bibelstelle für uns. Und die möchte ich euch vorlesen. Steht im 1. Korinther 10, 1 bis 4. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der begleitete. Der Fels aber war Christus. Christus ist unser Glaube. Wir können nicht ohne Christus glauben. Wir können nicht unseren Feinden vergeben ohne Christus. Wir können nicht mit Kranken beten ohne Christus. Geschweige denn, dass wir, wie er sagt, wir sollen ja Tote zum Leben auferwecken. Das können wir nicht ohne Christus. Wir können aber ohne Christus gar nichts. Christus ist der Fels und Christus ist unser Glaube. Ich weiß, dass das manchmal sich einfach sagen lässt. Und ich hatte mich mit meinem Freund Christian darüber unterhalten. Man kann so über Gottes Versorgung einfach reden, wenn das Bankkonto voll ist oder wenn der Kühlschrank gefüllt ist oder wenn man gesund ist, kann man auch einfach darüber reden, dass Gott die Heilung ist. Und ich hatte noch nicht so viele schlimme Sachen in meinem Leben erlebt, aber habe ich schon mal als kleines Zeugnis gegeben, mal so eine Schulter-OP. Und da hatte ich so Angst vor, mich operieren zu lassen. Und Angst ist ja genau das Gegenteil von Glauben. Und ich merkte so, wie ich dachte, Mensch, was ist, wenn ich sterbe? Und also alles genau, was gegensätzlich ist. Und obwohl ich wusste, dass Gott der Heiler ist, war es aber nicht in meinem Herzen. Und wie ist der Glaube? Ich weiß noch genau, wie ich so durch die Straßen gefahren bin und dachte mir, Mensch, und dieses Gefühl in mir war. Also mein Herz sozusagen, ich wusste in meinem Kopf, aber in meinem Herzen wusste ich es nicht. Und es ist ja immer, unser Kopfwissen muss mit dem Herzen übereinstimmen. Und das ist durch Gebet gekommen. Ich habe also ganz viel gebetet in Sprachen, dann haben wir zusammen auch gebetet. Und dann ist so eine Ruhe und so ein Frieden in mein Herz gekommen. Und das ist das Ziel von jedem Glauben, dass der Kopfwissen und das Herz übereinstimmt. Wir müssen, das Wort Gottes muss sich in uns verstoffwechseln. Ich möchte noch weil meine Eltern auch heute da sind, möchte ich noch mal so eine Glaubensgeschichte von meiner Oma erzählen. Meine Oma, die sagte, dass während des Zweiten Weltkrieges eigentlich ihre schönste Zeit mit Gott war. Und zwar deshalb, weil sie, wie wir eigentlich alle, bloß manchmal wissen wir das nicht, total abhängig war von Gott. Weil die Bomben sind runtergefallen, die hatten Volltreffer hier, die hat in einer, wie heißt die Straße jetzt? Früher hieß sie Wilhelm-Pieck-Straße. Ach ne, Lothringer Straße. Die hatten also einen Volltreffer im Nebenhaus. Dann ist sie runter, hat die Feuerwehr ist vorbeigefahren, hat gesagt, nee, wir dürfen hier ja nicht löschen. Und dann haben sie es aber doch gelöscht. Das sind so eine Geschichten, wie du auch mit deinem Lichtern erlebt hast, nur dass es eben um Leib und Leben ging. Am Schluss war es so, die Nachbarn, die haben sie alle verlacht, als noch die Welt mehr oder weniger in Ordnung war. Am Ende haben die alle bei ihr in der Wohnung geschlafen und die gesagt, Ella, bei dir ist es so friedlich. Und das ist der Glaube, den wir brauchen. Wie kommt dieser Glaube in unser Leben? Oder wie wird dieser Glaube gestärkt? Dieses Markus-Evangelium, nachdem der Vater gesagt hat, ich glaube, hilf aber meinem Unglauben, da sagten ja die Jünger, wieso konnten wir den eigentlich nicht austreiben, diesen Dämon? Und dann sagt Jesus, nur durch Gebet und Fasten. Und wofür steht Gebet und Fasten? Für Beziehung. Wir müssen Gott suchen. Wir müssen an ihm dran sein. Das ist wie so eine wie ein Urlaub mit Gott, würde ich sagen, wenn man fastet. So eine Flitterwochen mit Gott, habe ich mir so überlegt, dass man, obwohl ich gerade letztens gefastet habe, mal eine Woche, ich fand es ganz schwierig, aber diese Suchen des Herzschlages Gottes im täglichen Gebet. Ich habe gelesen, dass Luther 3 Stunden jeden Tag gebetet hat. Zur besten Tageszeit. Ich meine, Johannes Hartl macht es auch 2 Stunden, 2 Stunden. Aber das ist wirklich wichtig, dass wir Gott suchen im Gebet. Unser Glaube wächst durch Predigten. Indem wir Predigten hören, steht im Römer 10, Vers 17. Glaube kommt aus der Predigt und Predigt durch das Wort Gottes. Wie wird Glaube aktiviert? Durch Worte. Wir müssen auf unsere Worte achten und als ich mir die Wunder, die Jesus so getan hat, durchgelesen habe in der Vorbereitung. Jesus hat immer gesprochen. Jesus hat zu den Dämonen gesprochen, fahr aus. Jesus hat sei geheilt gesagt. Und diese richtig coole Stelle, wo er sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gesehen, war, als der Hauptmann von Kapernaum sagte, sprich nur ein Wort und es wird geschehen. Also wir sollen wirklich auf unsere Worte achten, dass wir das, was wir sagen, das hat eine Wirkung. Wir schaffen eine geistliche Realität, also aus einer geistlichen Realität eine Wirklichkeit mit unseren Worten. Und wir sollen auch wirklich prophetisch unterwegs sein, dass wir Positives über unsere Mitmenschen bekennen und sagen und dadurch auch den Glauben in anderen stärken. Das wollen wir auch heute noch praktizieren. Amen. Noch eine letzte Sache, aber zum Schluss. Ich bin ja, habe ja auch eine Phase durchlebt, wo die sogenannte Glaubenslehre aktiv war. Bei dem ganzen Glauben dürfen wir aber nicht unter Druck geraten, dass wir irgendwie sagen, ja, ich muss mehr glauben, mehr glauben. Gottes Gefühle hängen in keinster Weise von deiner Glaubensleistung ab. Gott liebt dich bedingungslos. Du bist von Gott geliebt, so wie du bist. Und unser kleiner Glaube reicht für unseren großen Gott aus. Das war meine Predigt. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich.
Ja, wie du gerade gesagt hast, ne, das wollen wir auch gegenseitig tun. Und in der Vorbereitung zum Gottesdienst, genau, habe ich einfach darüber nachgedacht, wie können wir das denn machen? Es ist immer gut, das zu hören, ne, sowohl zu hören, was andere erlebt haben, das stärkt auch meinen Glauben, zu hören, ja, Gott ist immer noch aktiv, er macht was, er schläft nicht, wir sind ihm nicht egal. Genauso das Wort Gottes zu hören, was er dort sagt, auch das ist die Wahrheit. Aber Wie kann ich jetzt ins Jahr 2020 gehen, tatsächlich mit einem gestärkten Glauben? Und ich weiß nicht, an welcher Stelle du oder ihr gerade steht, ob es Dinge gibt in eurem Leben, wo ihr den Glauben verloren habt oder die Hoffnung verloren habt, wo Dinge sind, wo ihr merkt, da bete ich jetzt schon so lange für, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Lust mehr, ich will das nicht mehr. So, ich will diesen Glauben, das kostet ja auch Kraft, ja, manchmal da dran zu bleiben und sich immer wieder zu sagen, nein, nein, ja, ich will da dranbleiben. Das, ja, ich weiß nicht, wo du da stehst oder was es da für Sachen gibt. Und ich habe gemerkt, da gibt es bei mir selber so viele Punkte. Gerade erst letztens, ganz frisch, habe ich eine Sache gehabt, eine der Sachen, für die ich schon sehr lange bete, wo ich dann dachte, erfüllt sich das jetzt? Und dann doch nicht, und mit dieser Enttäuschung umzugehen. Und dann war ich im Gebet darüber und ganz frustriert und habe das Gott so hingeschmissen. Und dann sagte Gott nur einen Satz, er hat gesagt, ich kann alles. Und so simpel dieser Satz ist, also in der Bibel auch, ne, mir ist nichts unmöglich, das schlug bei mir ein wie eine Bombe, weil ich wirklich dachte, ja, warum beschränke ich Gott immer wieder? Warum bin ich frustriert, wenn was nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, in einem Zeitplan, wie ich es gerne hätte oder wie ich es gerne hätte? Warum immer wieder packe ich Gott in eine Box, in meine Vorstellungen, in das, wie ich es gerne hätte? Warum eigentlich? Weil das, was Gott sagt, ist, ich kann alles. Und das stimmt vielleicht nicht mit dem überein, wie ich es gern hätte, aber es ist immer noch die Wahrheit. Und das hat meinen Glauben gestärkt, auch wenn ich in dem Moment frustriert war, war es nämlich genau, wie du gesagt hast, die Ausrichtung auf Gott. Weil ich kann es nicht und ich weiß nicht, wie es wird und ich weiß nicht, wann es passiert. Er hat zwar zugesagt, dass es passiert, aber ich weiß nicht, wann oder wie oder was, wie ich da hinkomme und all das Ganze drumherum weiß ich immer noch nicht. Aber ich weiß, und Gott hat mich da deutlich dran erinnert, er kann alles. Und das ist so eine paradoxe Sache. Egal, wie ich mich anstrenge, es ist trotzdem eben einfach Gott, der es macht. Und das, was er von mir erwartet, ist, dass mein Herz bereit ist, ihm zu folgen. Egal, wie er es macht. Egal, ob das, ich das gerne so habe oder nicht oder ob es lange dauert oder nicht. Und das ist was, genau, das wollte ich noch mit euch teilen, weil das ist eigentlich darauf, auf diesen Satz kann man es zusammenfassen. Er kann alles. Und ich hatte da noch einen Gedanken, wie wir uns gegenseitig auch im Glauben ermutigen können. Und vielen Dank an Dori und Thomas, sie haben so Bibelverse, Karten mit Bibelversen besorgt. Und ich würde gerne, dass jeder von uns einen zieht und dass wir euch jeweils mit eurem Nachbarn, dass ihr euch die gegenseitig zusprecht. Weil es ist nett, wenn man es liest, oh ja, die Bibel, aber sich das gegenseitig zuzusprechen, hat auch nochmal eine andere Kraft. Und dafür hat uns Gott nämlich auch zusammengestellt, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir Geschwister haben. Und manchmal muss man es einfach hören. Ne? Manchmal muss man das mal gesagt bekommen, doch, ich kann alles oder doch, du bist geliebt. Und deshalb möchte ich das gerne mit euch zusammen einmal machen. Ich gebe den Korb rum, ja, dass ihr das zieht, und zwar nicht für euch, sondern für euren Nebenmann oder Nebenfrau.